Sätzen kommen nach. Mein Name ist Matthias Schindler, ich arbeite bei Wikimedia Deutschland. Es kennen mehr Leute die Wikimedia als Name über ein Produkt unseres Mutterschiffes namens Wikipedia, die Wikimedia Foundation mit Sitz in den USA. Wir haben die große Freude, ein sogenanntes deutsches Chapter zu sein. Das heißt, wir unterstützen Projekte im Umfeld von Wikipedia. Und dazu zählt auch das Bearbeiten des Feldes Gesellschaft. Das heißt, wir als Wikimedia versuchen uns ein bisschen einzumischen in die Frage, wie man das Netz und die Gesellschaft und die Welt etwas schöner machen kann. Und manchmal kommen wir wie die Jungfrau zum Kinde, nämlich hatten wir ursprünglich für den Samstag, und das steht immer noch, ein sogenanntes netzpolitisches Katerfrühstück geplant. Sie sind alle ganz herzlich eingeladen, um 11 Uhr in das St. Oberholz zu kommen, wo wir, und das ist die Planung, mit Vertretern der Berliner Parteien reden möchten über die Abgeordnetenhauswahl. Und vorgestern kam ich einen Anruf auf, glaube ich, Empfehlung von Jens Best, den Sie ja eben schon gehört haben, die Moderation in diesem Panel zu übernehmen, nämlich netzpolitische Koalitionsverhandlungen durchzuführen. Kleiner geht es nicht, dieser Bitte komme ich sehr gerne nach. Vielleicht können wir es dann so machen, dass wir heute den Teil 1 machen und dann die Finalisierung der Koalitionsverhandlungen am Samstag im St. Oberholz durchführen. Ich begrüße auf dem Podium ganz, ganz herzlich Herrn Thomas Heilmann, stellvertretender Landesvorsitzender der CDU. Zu seiner Rechten ist Jonas Westphal, SPD, im Netzverband Berlin seit 2009 Sprecher im Forum Netzpolitik. Der nächste ist Vertretung für Christopher Lauer, das ist Herr Alexander Molau.
Morlang.
Okay. Einer von 15 neu gewählten Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus. Zu seiner Rechten Stefan Gelbhaar, Bündnis 90 Die Grünen. Und wird auch Mitglied im Abgeordnetenhaus in der 2011-2016 sein. Und ganz auf der Rechten begrüße ich Sie sind mehr die Mehrheit entscheidet. Ganz zur Linken ist Sebastian Koch von der Linkspartei. Ich habe zwei Bitten an Sie, an das Publikum. Ich bitte Sie um rege Beteiligung. Für alle, die über Smartphones verfügen oder Ähnliches, Sie können einfach twittern mit dem Hashtag Zoomer11. Ich werde so ein bisschen ein Auge drauf haben. Das heißt, wenn Sie den Impuls verspüren, sich beteiligen zu wollen, Einwürfe machen, sagen möchten, welches Thema Ihnen mehr oder weniger gefällt, sagen Sie einfach Bescheid. Was? Sie melden hat das Problem, dass es nicht parallel stattfinden kann. Das heißt, wenn Sie sich, also okay, es können sich mehrere Leute melden, aber wenn dann jemand drankommt, kann nur einer sprechen, ansonsten wird es problematisch. Also,
aber wenn Sie die ganzen Twitter-Tweets lesen, dann können Sie doch gar nicht der Diskussion folgen.
Das probieren wir mal aus. In Berlin an der FU hat es auf einem Kongress sehr gut funktioniert. Hat auch ein bisschen was mit der Funkdisziplin im Publikum zu tun. Funkdisziplin. Und wenn Sie über kein eigenes Smartphone verfügen, sprechen Sie vielleicht mal mit Banknachbarn. Ich höre, es gibt 500.000 Internetsüchtige in Deutschland, und eines der Zeichen von Internetsucht ist ja die soziale Vereinsamung, und auch hier werden wir vielleicht etwas dagegen daneben können. Und ja, melden geht auch, und mal schauen, ob irgendwann auch ein Mikrofon rumwandern wird, aber Sie können ja auch beides probieren. Ich würde gerne eine Anfangsfrage an Sie alle stellen, nämlich wer von Ihnen hat denn diesen Abgeordnetenhauswahlkampf in irgendeiner Form als netzpolitisch beladen wahrgenommen? Also Ich habe vorhin in die Runde gefragt auf Twitter und selbst versucht, so aus dem eigenen Gedächtnis zu schauen, was da an Themen rumgereicht wurde. Und auch wenn man den Radius der Netzpolitik sehr, sehr, sehr weit fasst, landet man auch in der Suche in Wahlprogrammen eigentlich nur an Abstrakter, wo dann das Netz irgendwie als Instrument für Dinge genommen wird, die cool sind. Es gab ein paar andere Punkte, aber vielleicht, wenn Sie nochmal Ihre Wahrnehmung nennen, haben netzpolitische Themen, Sie können gerne auch sagen, was für Sie Netzpolitik heißen soll, irgendeine Rolle gespielt? Am Wahlkampf, an seinem Verlauf oder gar am Ende an seinem Ergebnis? Einfach am besten der Reihe nach.
Also im Wahlergebnis hat es eine Rolle gespielt, sonst wären die Piraten ja nicht drin. In den Diskussionen hat es keine Rolle gespielt. Wir haben als CDU in unserem Wahlprogramm an mehreren Stellen dargetan, wo wir das Netz einsetzen wollen für mehr Transparenz, für bessere Organisation und so, aber das ist ja eigentlich nicht wirklich Netzpolitik.
Immer das. Prima. Ich glaube schon, dass es eine Rolle gespielt hat. Insofern, da gebe ich recht, dass das Piratenergebnis da war. Ich glaube, das ist in dem Wahlkampf spürbar geworden, dass es einen kulturellen Wandel auch gibt. Also die Wähler haben einfach auch ein anderes Wahlverhalten. Also die Piratenpartei hat massig viele Leute mobilisiert, die vorher nicht zur Wahl gegangen sind, viele Nichtwähler. Das ist hochinteressant. Und bei der SPD kann man sagen, dass, glaube ich, nie in einem Programm so viel zur Netzpolitik drin stand. Also sie haben ein eigenes Kapitel dazu und es findet sich wirklich in allen Themenbereichen wieder. Und das wird sich auch in den Koalitionsverhandlungen, denke ich, durchziehen.
Naja, wir haben so ein paar Themen, die im weiteren Feld der Netzpolitik sind. Da geht es um öffentliche digitale Informationsinfrastruktur, aka Freifunk. Da ist Berlin schon ziemlich weit. Da gibt es ja in einigen BVVen schon Beschlüsse und auch das Land hat sich da gut eingebracht. Dann das ganze Open Data und Transparenzthema, was sehr abstrakt ist, wenn man einfach nur Zugriff auf Akten hat, wenn es dann um Data geht und Rohdaten und Apps for Berlin und solche Geschichten. Das ist ein Thema, wo wir natürlich auch gesagt haben, so, wir brauchen das und zwar unbedingt und ganz viel. Und was halt auf der Straße immer wieder gefragt wurde und viel diskutiert wurde im Straßenwahlkampf, Liquid Democracy, digitale Beteiligung, interaktive Demokratie, was einfach alle haben wollen, weil einfach alle sagen, okay, wir wählen jetzt und dann. Und die Bürgerhaushalte stinken halt. Das ist aber auch nicht direkt Netzpolitik, was möglicherweise auch daran liegt, dass es fast alles Bundes- und Europathemen sind.
Ich würde die Frage zweischneidig beantworten. Zum einen mal mit einem Blick auf das, was der Wirtschaftssenator eine knappe Woche vor der Wahl getan hat. Er hat ein neues Open Data Portal eröffnet. Das hat eine Resonanz gefunden, die ungefähr so nahe Null war. In der Fachpresse hat man es mal ein bisschen mitbekommen. Aber ansonsten hat es keinerlei Einfluss auf den Wahlkampf gehabt. Also das Thema als Thema, also das harte Thema Netzpolitik, glaube ich, eigentlich gar nicht. Allerdings, da kommt jetzt die zweite Schneide her, als Haltungsfrage, als Frage der politischen Kultur sehr wohl sogar sehr stark. Also eher so auf der Ebene Medienkompetenz, Netzkompetenz, Netzaffinität, eine Zuschreibung zu Parteien, ob die da funktionieren oder nicht funktionieren, ob die da einen Zugang zu haben oder nicht. Darüber hat es sehr wohl auch Momente gegeben, die auch sehr, sehr stark den Wahlkampf beeinflusst haben und da auch wieder Indikator das Wahlergebnis.
Ja, ich glaube auch, dass Netzpolitik sozusagen konkret gefasst als Politik mit dem Netz, über das Netz, um das Netz wenig ausschlaggebend war für die Wahl. Was ich viel spannender fand und selbst auch relativ positiv aufgenommen habe, ist, dass wirklich also alle Parteien, also jetzt alle etablierten Parteien und die Piratenpartei, sagen wir mal, tatsächlich in ihre Wahlprogramme stark bemüht waren, doch netzpolitische Inhalte reinzuschreiben. Also man kennt ja so ein bisschen sich untereinander und da haben alle ganz schön gerödelt, weil ich glaube spätestens 2009 ist dann der ein oder andere in den Parteien doch wach geworden und hat gesagt, okay, da müssen wir jetzt vielleicht doch mal was nachschieben. Vielleicht ist es der Kürze der Zeit geschuldet, dass sich letztlich die Positionen in den einzelnen Wahlprogrammen doch relativ stark überschneiden. Also das hat man auch bei den Wahlprüfsteinen von Wikimedia gesehen, die habe ich mir vorher nochmal durchgeguckt und da gibt es noch ganz minimale Ausnahmen. Aber im Prinzip können wir, glaube ich, festhalten, dass es gut ist, dass alle Parteien sich damit beschäftigt haben.
Super Überleitung, vielen Dank. Wir hätten es nicht besser planen können. Bei der Auswertung der Wahlprüfsteine von Wikimedia, und es gab ja auch andere Wahlprüfsteine von anderen Organisationen, die netzpolitischen, medienpolitischen, kulturpolitischen, netzaffinen Bezug hatten, ist mir aufgefallen, wenn wir die Frage gestellt haben, an eine Partei unterstützen Sie Public-Wi-Fi-Initiativen, dann kam von allen Parteien ein Ja. Und wenn wir dann gefragt haben, meine nächste Frage, und welche Rolle sehen Sie denn für das Land Berlin in diesem Punkt, das umzusetzen, dann gingen die Meinungen sehr weit auseinander. Das Spannendste war dann eine Antwort einer Partei, die jetzt nicht mehr im Abgeordnetenhaus vertreten ist, die dann sagte, ja, sozusagen Open Public Wi-Fi finden wir super, aber nein, Berlin als Land sollte auf keinen Fall irgendwas daran tun, das ist eine genuine Aufgabe privater Dienstleister, das anzubieten. Dann kann man jetzt, wenn man einen Dialog antreten würde, fragen, okay, und was ist daran public, was ist daran open, was ist daran das, was in dem Diskurs rumschwingt und offenbar auch schon seit vielen Jahren auch im Abgeordnetenhaus behandelt wird. Wenn wir jetzt diese Idee, und das war ja als Thema für mich gesetzt worden, das Ganze hier als Koalitionsverhandlungen durchsetzen, kommen wir vermutlich bei vielen einzelnen Punkten sehr schnell an so etwas wie einen Konsens. Was die Frage angeht, wollen wir in Berlin dieses Datenpunkt-Berlin.de weiterführen? Also ich ganz kurz ein Stimmungsbild. Gibt es von Ihnen irgendjemanden, der gegen die Fortführung von Datenpunkt-Berlin.de ist? Okay. Gibt es bei Ihnen den Wunsch, sagen wer von den Gegenprobe, wer ist dafür, es auszubauen? Gut, und... Okay, ich. Ja, sicher. Das heißt, wir müssen noch nicht einmal abwarten, bis sich jetzt die aktuellen Gespräche, Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Grünen dem Finale zu neigen. Wenn wir jetzt schon festhalten, wir hätten eigentlich eine ganze Reihe von Themen, wo wir die grobe Richtung haben. Die Unterschiede sind maximal die Herleitung. Also was ist mein Menschenbild, um beispielsweise jetzt zu sagen, warum brauchen wir Open Government Data in der Form? Deswegen mal die Frage an Sie. Können Sie so ein bisschen mal was erzählen zu dieser Grundhaltung der Partei, die Sie vertreten, oder dem Flügel der Partei, den Sie vertreten? Was das Netz für Sie bedeutet in der Form, als dass können Sie einfach mal sagen, können Sie den Politikstil, der sich eingeschliffen hat, fortsetzen, wenn es jetzt das ubiquitäre Netz gibt, wenn es das Netz gibt, das eine Öffentlichkeit darstellt, einen meinetwegen auch sozialen Lebensraum, wo tauchen die Kollisionen aus? Also sozusagen, wie kann konkreter Heilmann, wie kann man aus der CDU heraus vernünftige Netzpolitik machen, wenn es hin und wieder wenn es hin und wieder einen Herrn Kauder gibt, entweder ihn in Person oder jemanden seines Schlages? Also ruiniert das nicht vollkommen die Glaubwürdigkeit oder die Möglichkeit, selbst aktiv irgendwas zu reißen?
Also ich glaube, wir reden hier relativ elitär. Also ich selber bin seit 15 Jahren Unternehmer im Internet. Für mich ist das logischerweise relativ normal. Wir haben aber da noch eine verdammt große Bevölkerung, die, wenn ich in einem Wahlkampfveranstaltung normaler Art und Güte sage, ihr könnt Fragen twittern über euer Smartphone, mich vollständig verständnislos angucken und gar nicht wissen, was das überhaupt ist, geschweige denn es denn je gemacht haben und können. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir die Bevölkerung zusammenhalten und zusehen, dass wir da irgendwie alle mitnehmen. Das ist ja eine Aufgabe einer Volkspartei und einer Demokratie. Was heißt, wir müssen die Mitwirkungs- und Diskussionsebenen, die sich jetzt ergeben haben, nutzen. Aber wir dürfen nicht sagen, das macht ein Closed Shop. 80.000 Berliner haben einen Twitter-Account. 80.000 von 3,4 Millionen. Wir müssen ja irgendwie darüber reden, was machen wir mit den anderen 3,32 Millionen. das ist ja nicht nur die 80-jährige Oma, die das nicht mehr mitmacht. Und das ist, glaube ich, eine sehr schwierige kulturelle Herausforderung. Wir haben ja mit in der CDU geantwortet, ich weiß nicht, ob Sie das alle wissen, wir haben ja erst einen Bürgerdialog angefangen und dann unser Wahlprogramm geschrieben und nicht gesagt, wir wissen schon alles, schreiben ein Wahlprogramm und dann stellen wir es ins Netz und dann dürfen die Leute auch ein bisschen rumkommentieren, sondern umgekehrt. Das ist, glaube ich, das wesentliche Prinzip, das über das Netz sehr viel einfacher geworden ist, aber generell richtig ist, nämlich erst mal zu reden, erst mal anzuhören und sich dann seine Meinung zu bilden und nicht schon mal zu sagen, seine Meinung zu bilden und dann hinterher zu gucken, was eigentlich die Betroffenen dazu sagen. Aber wir haben das eben übers Netz gemacht, aber wir haben dazu Veranstaltungen gemacht, wir haben dazu Telefonkonferenzen veranstaltet, wir haben dazu Anzeigen und Plakate geschaltet, damit wir den Teil der Leute, die nicht im Netz sich so bewegen können, auch mitnehmen können, weil wir sonst eine aus meiner Sicht völlig verzerrte Debatte bekommen. Zu der Frage...
Andersrum gefragt, hätte das Wahlprogramm einen Deut anders ausgesehen,
wenn ja, es ausschließlich
die Offline-Veranstaltung gegeben hätte? Also was war der genuine Beitrag der Online-Partizipation?
Wir haben ungefähr 1000 schriftliche Beiträge bekommen, wo Leute konkret was vorgeschlagen haben, was man schreiben solle oder nicht solle. Und ich müsste jetzt mal drüber nachdenken, ob es da einen signifikanten Unterschied zwischen Online und Offline gegeben hat. Ich glaube nicht. Aber ich müsste jetzt eigentlich nochmal nachgucken, weil ich danach eigentlich nicht gewertet habe, sondern ich habe das einfach alles gelesen und das, was offline kam, wurde online von der Geschäftsstelle online gestellt und dann habe ich das alles online gelesen, aber ich habe da nicht mehr drauf geachtet, woher kam es eigentlich. Aber es hat ganz sicher zu einer inhaltlichen Veränderung unseres Programms insgesamt geführt und die, ich würde sagen, 80% ist übers Netz gekommen, was schon zeigt, wo die Aktivitäten liegen. Ich will noch zu der Frage Siegfried Kauder was sagen. Ich bin zwar in dem Konkreten jetzt gar nicht seiner Meinung, aber wir haben natürlich, so sehr wir für Open Data sind und so sehr wir fürs offene Netz sind, wir haben natürlich eine Frage, wie schützen wir das Urheberrecht? Und zu sagen, die Frage gibt es gar nicht, ist aus meiner Sicht eine Verweigerung der Problemstellung. Das sind schwierigste Fragen, auf die wir ehrlich gesagt als Gesellschaft keine Antwort haben. Auch ich habe da keine Finale. Wie machen wir eigentlich? Das ist eine Abgrenzung zwischen den Interessen von Einzelnen und den Interessen der Gesamtheit. Und wenn wir alles zu Lasten des Einzelnen und zugunsten der Allgemeinheit darstellen, dann werden wir andere Ausweichkanäle haben. Deswegen stehe ich immer so ein bisschen fassungslos davor. Es gibt ja verständlich auch Kriminalität übers Netz und auch irgendwie müssen wir die bekämpfen. Das heißt, dann spricht ja nicht dagegen zu sagen, wir wollen im Prinzip ein offenes Netz haben.
Ich glaube, für die SPD, wenn man jetzt die Frage nochmal an, reduziert auf die Frage Menschenrecht, Menschenbild, was steckt dahinter, dann ist, glaube ich, die SPD versteht sich schon immer traditionell seit 150 Jahren demnächst als Partei der Befähigung. Also natürlich nehmen wir, und das muss man sagen, es ist hier eine hochelitäre Diskussion. Also das ist keine Frage, dass einem breiten Teil der Bevölkerung das wie auch immer geartete Netz vorbeigeht. Also es gibt eine Digitalisierung des Alltags, aber wir haben ganz viele Leute, die noch nicht befähigt sind, das so zu nutzen, wie sie eigentlich könnten und müssten und sollten. Und ich glaube, das ist für die SPD eine zentrale Angelegenheit, zu sagen, wir befähigen Menschen, wir schaffen Räume, in denen sie am Netz partizipieren können, teilnehmen können. Auch wir haben für die Erstellung des Programms viele Regionalkonferenzen abgehalten, sind mit keinem fertigen Entwurf oder Aufschlag rein, sondern haben gesagt, wir aggregieren, sammeln übers Netz und auch über Offline-Veranstaltungen, um die Offliner auch zu eins zu sammeln. Ich glaube, das ist, glaube ich, heute gar keine Frage mehr. Quer durch alle Parteien müssen wir uns öffnen für Partizipation. Die SPD tut das, indem sie zum Beispiel sagt, wir machen jetzt einen Online-Antrag zu digitaler Wirtschaft zum Gründen und wir diskutieren eben auf Bundesebene das eben über Liquid Democracy und das wird dann ein Leitantrag für den Bundesparteitag am Ende dieses Jahres im Dezember. Also wir nutzen diese Tools, wir probieren das aus, testen das. Ich glaube auch, dass für Parteien generell natürlich geht, dass wir auch, weil SPD ist der Altersschnitt, ich glaube, jenseits der 60, also zumindest in manchen Landesverbänden ist er jenseits der 60, da muss man sich nichts vormachen, dass das jetzt nicht alles Digital Natives sind. Ganz im Gegenteil, auch die müssen wir mitnehmen und intern auch immer wieder daran erinnern, dass es eben dieses Querschnittsthema Netzpolitik gibt. Unser Ziel als Netzpolitiker in der SPD ist es vom Bild her, unserem Auftrag eigentlich, sich selbst irgendwann mal überflüssig zu machen, obsolet zu machen, weil es ein Querschnittsthema ist, was überall ankommen muss. Das muss überall bedacht werden. Wir können nicht Außenpolitik, wir können nicht Innenpolitik, wir können nicht Innen- und Außensicherheitspolitik, wir können nicht Wirtschaftspolitik ohne das Netz denken. Die Digitalisierung ist viel zu weit fortgeschritten und wird noch weiter fortschreiten. Unser Aufmusstrag sein, muss sein, in der SPD irgendwann zu sagen, wir sind so weit, dass das überall integriert ist als festes Thema. Und das tun wir auch in diesem Landesverband. Also wenn man jetzt guckt, wie haben wir uns da programmatisch aufgestellt, dann haben wir versucht, in diesem Programm wirklich das Netz einmal durchzuziehen. Wir haben auch versucht, ein kleines Netzkapitel, wo man zu generellen Fragen, wie zum Beispiel Freiheit im Netz, Websperren, Filter, was wir klar ablehnen, was verfasst haben. Wir haben aber auch ein ganzes Kapitel im Bereich Wirtschaft, wo wir natürlich die gesamten Netzsachen zum digitalen Gründen drin haben. Und das muss sich einfach durchziehen, das muss ich auch nachher in dem Koalitionsvertrag durchziehen.
Kurz zurückfahren. Wenn du sagst, Netzsperren lehnen wir ab, meint das wir als Arbeitskreis Netzpolitik oder ist das eine größere Entität, die es
abnimmt? Wir als Partei. Also das ist ganz klar. Es gibt jetzt ja auch zu den aktuellen Fragen von Kauda und Two Freeze oder sonst wie X-Strikes gibt es auch eine klare Meinung und Haltung des Parteivorstands. Da hat Heiko Maas aus dem Saarland ganz klar Anfang der Woche gesagt, dass wir als Partei das ablehnen. Und das tun wir auf Bundesebene, das tun wir auf Landesebene und wir wollen das nicht.
Und auch beim Glücksspiel zum Beispiel?
Beim Glüs.tv ist das ein Problem, ja. Aber ich halte persönlich davon und wir als Landesverband halten davon, nichts Websperren zu machen. Aber wir müssen da gucken, wie wir das in den Griff kriegen. Das ist ein Problem.
Ja, Menschenbild, Open Data. Also es ist bei uns etwas anders. Die Etablierten versuchen jetzt gerade irgendwie das Web an ihre Partei anzudocken. Das ist durchaus interessant zu sehen, wie das passiert, während wir irgendwo in dieses Web unsere Partei mit einbauen und rausfinden, wie das Ganze funktioniert. Ich meine, als ich dazu kam, gab es da Wiki und Mailinglisten und das Ganze funktionierte wie ein Open-Source-Projekt und alle haben fröhlich mitgearbeitet. Inzwischen sind wir in der Lage, quantifizierte Meinungsbilder zu machen. Die Jungs, die Software dazu geschrieben haben, haben, glaube ich, heute einen Preis gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Von daher sind das natürlich ganz andere Herangehensweisen. So, das hat mal jemand geblockt, ich weiß gar nicht, wer es war, dass sie, wir sind eine Mischung aus Open-Source-Projekt und Massive Multiplayer Offline Role-Playing Game. Und das Ganze ist, wenn man dann sieht, mit welchem unfassbarem Ernst die WoW-Süchtis irgendwie sich nachts um 3 zum Raiden treffen, also um da was gemeinsam machen zu treffen, dann sollte man das mit dem Role-Playing auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die nehmen das nämlich unheimlich ernst. Und wir haben eine große Quest gerade gelöst und die mit 8,9% abgeschlossen und sind jetzt gerade dabei, wieder Werkzeuge zu entwickeln, wie wir diese ganze Fraktionsgeschichte auf die Reihe kriegen, ohne wieder in klassische hierarchische Strukturen zu verfallen und sind eigentlich permanent dabei, rauszufinden, wie man das machen kann, ohne nur auf toten Baum zu beruhen und Aktenordner durch die Gegend zu treten und wie man halt die Mittel und Methoden, die erst dadurch möglich geworden sind, dass man unabhängig von Raum und Zeit kommunizieren und kollaborieren kann, jetzt auf echte Parteiarbeit anzuwenden. Und zum Thema Open Data, wo, glaube ich, das war mit einer Frage mit drin, nicht? Wir haben halt rausgefunden, dass wir unheimlich viele Sachen gar nicht sagen können. Wir können zu unheimlich vielen Dingen keine Punkte machen, weil es keine Daten dazu gibt. Es gibt so dieses kontroverse Thema fahrscheinloser ÖPNV, wir würden dazu gern was schreiben, aber die Daten sind nicht offen. Ein bisschen schwierig, wenn wir dieses, ich weiß nicht, machen wir hier Buzzword-Bingo, dieses Empowerment der Bürger irgendwie betreiben wollen, sprich wir eigentlich mal diesen komischen Staat, dieses System, was ja eigentlich wir sind, dann auch mal gemeinsam betreiben wollen. Das kann halt nicht funktionieren, wenn wir keine Ahnung haben, wie es funktioniert und wenn wir keine Ahnung haben, welche Datensätze dem zugrunde liegen. Und das ist halt wieder etwas, was man gemeinsam machen muss.
Kurzer Hinweis an dich. Wir machen natürlich Bingo hier, aber pro einzelne Person. Also zum Beispiel bei Herrn Hallmann ist halt zwingend verbindend zu sagen, das Netz, und dann muss halt immer zwingend von Kriminalität oder rechtsfreier Raum. Also das sind so die Begriffe.
Achso, ja, digitale Partizipation.
Aber es ist umgekehrt. Das war bei der Open Data Geschichte sofort das Urheberrecht kommt, wo man dann fragen kann, wer ist ein Urheberrecht und warum ein urheberrechtlicher Schutz auf Stadt. Nein, okay, können wir noch vertiefen gleich. Aber bei dir sind halt eben die Begriffe auch dann sozial angepasst. Also MMORPG hast du eben auch schnüffelt. Also wir nähern uns dann der Diagonale bei den...
Ja, ich versuche das mit den Sprechblasen jetzt zu machen. Das machen ja alle anderen auch. Ne? Nein, gut, also der Punkt ist, wenn wir irgendwie interaktive Demokratie und diesen Staat gemeinsam betreiben wollen, dann sind diese ganzen Open-Data-Geschichten eine Grundvoraussetzung, weil wir können nicht über einen Bürgerhaushalt sprechen, wenn der Bürger keine Ahnung, wie der Haushalt aussieht. Wir können nicht über Dinge abstimmen, wenn uns die Zahlen fehlen und die Daten fehlen. Und das ist das irgendwie eine Grundlage einer Erneuerung unserer Demokratie.
Kurz richtigstellen, das sind zwei völlig unterschiedliche Themen. Wenn wir für Open Data sind, dann stimme ich auch Ihnen durchaus zu. Ohne Open Data können bestimmte Diskussionen nicht stattfinden und das hat mit der Frage von rechtsfreiem Raum schlicht gar nichts zu tun. Punkt. Nur Sie haben ja explizit in einer zweiten Frage mich nach Herrn Kauder gefragt und dann sind wir bei dem Thema und also kann ich schon auseinanderhalten, die beiden Fragen. Die eine Frage ist ein bisschen bundespolitisch und die andere ist landespolitisch, denn Open Data können wir in Berlin auch machen, ohne dass der Bund was macht.
Weil wir sind ja auch hier, damit die Piraten sich so ein bisschen schärfen, was die Realität angeht. Ich habe das jetzt diesen Beitrag noch nicht ganz verstanden. Heißt das jetzt, wir sind demnächst alle Straßenbahnfahrer oder geht es doch vielleicht um die Offenlegung von Public-Private Partnership-Verträgen? Das war jetzt nicht so ganz klar geworden bei dem versuchten Vortrag zum Thema Open Data. Oder fahren wir einfach demnächst alle U-Bahn vorne?
Also ich fahre Motorrad. Es ging ein Beispiel, dass wenn diese ganzen Public-Private Partnerships, Geheimverträge, aber auch diverse andere Daten nicht freigelegt sind, dann kann die Öffentlichkeit und auch die Leute, alle, die keinen Zugriff haben, auch keine Gegenentwürfe oder Alternativentwürfe erstellen. Und wir können ganz viel über Volksentscheide, Volksabstimmen, interaktive Demokratie und Bürgerhaushalte reden. Aber solange jemand keine Ahnung hat, weil er bewusst dumm gehalten wird, kann er auch keine sinnvollen Entscheidungen treffen. Und danach sagen wir, hey, das Volk ist doch dumm, das trifft keine sinnvollen Entscheidungen. Dann sagen, ja, ihr habt es doch dumm gehalten. Ich meine, was soll das? Und das ist jetzt polemisch, sorry. Naja, extreme Position, die wir da haben. Sorry.
Ich nehme erstmal positiv zur Kenntnis, dass auch Jens Best die alte Kulturtechnik des Meldens verstanden hat und auch, dass das nicht.
Soll ich das kurz noch in einem Satz beantworten?
Klar, und für mich will ich dann gleich eine Bundesfrage dranhängen, nämlich für wie realistisch hältst du es aktuell, dass in der laufenden Legislaturperiode die Diskussion um Flugrouten für die Flughäfen, die es dann 2016 irgendwo geben wird, dass das nicht endet bei der Visualisierung eines Vorschlages der Flugsicherung, sondern bei einem, jetzt kommt meine Buzzword-Karte, Data-Driven-Ansatz, bei dem Bürger genug Daten in die Hand bekommen, um selbst Vorschläge zu machen, wie Flugrouten aussehen können.
Also kurz die erste Frage, was wir zum Thema Geheimverträge und Public-Private Partnerships fordern, ist natürlich eine Extremposition. Alles, was nicht offen liegt, ist nicht gültig. Das ist die Position. Sprich, wenn du es nicht offenlegst, ist es nicht gültig. Alles, was öffentlich ist, ist gültig. Und wenn du möchtest, dass es gültig ist, dann wirst du es offenlegen müssen. Und wenn du als Unternehmen irgendwelche Geheimnisse schützen musst, dann hast du da möglicherweise ein Problem. Das ist eine Extremposition. Das ist ein Parteitagsergebnis und ich finde das auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz. Hat natürlich auch was mit den Berliner Wasserverträgen zu tun. Wir wollen das sehen und wir wollen sehen, was da für Schweinereien passieren und wollen zusehen, dass dieser Veröffentlichungsdruck dazu führt, dass die Leute, die diese Verträge auf der Seite der Stadt unterzeichnen, dann auch politisch ein derartig großes Risiko laufen, solche Verträge wieder zu unterschreiben, dass sie sich das ernsthaft überlegen, ob sie das machen und dann vielleicht auch einfach aus dem politischen und Veröffentlichungsdruck heraus sagen, aua, vielleicht sollten wir da mal was anderes machen. Ach so, Kritik auch gerne in Form von Fazialpalmierung. So, jetzt zu deiner Flugrouten-Data-Driven-Frage. Ich habe keine Ahnung, wie schnell der Weg zu interaktiver Demokratie gehen kann, ob wir in dieser Legislaturperiode da schon ein Liquid-Flugrouten-Bestimmungssystem hinkriegen. Ich glaube, dass der Weg ziemlich... Also ich meine, wir müssen da eine Kultur der politischen Partizipation entstehen, die jahrzehntelang bekämpft wurde. Ich saß in Friedrichshain zum Wriezener Park bei der Bürgerbeteiligung, wurde gefragt, ja und wer sind Sie? Und ich sagte, ja, ich bin Alexander Morlang. Und dann sagten sie, und was tun Sie? Und ich so, ja, ich wohne hier. Oh nein, der Bürger! Nach 3 Sitzungen ist wieder ein Bürger bei der Bürgerbeteiligung. Und dann wurde mir auch klar, warum, weil der Bürger da eigentlich nicht so wirklich gewünscht ist. Der ist zwar ganz cool als Schmuck und um mal mitzureden, aber am Ende ist dann das Unternehmen, was federführend ist, und die Bürgerbeteiligungsprojekte, die dabei sind, die werden dann weggespart und am Ende haben wir wieder die Verwaltung und ein Unternehmen. Das war so eine meiner praktischen Erfahrungen, und die Kultur der politischen Partizipation wurde radikal kaputt gemacht, wenn es sie mal gab in Deutschland, und das wiederherzustellen, das wieder aufzubauen und da eine Verbindlichkeit reinzubringen, ist etwas, was man möglicherweise über mehr als eine Generation dauert. Also was wir in dieser Legislaturperiode sehen werden, kann ich nicht versprechen, sonst wäre ich ein klassischer Politiker, wenn ich was verspreche. Aber ich glaube, das ist ein Prozess in vielen Schritten, bis wir als Ganzes irgendwie diesen Staat als Ganzes gemeinsam betreiben, was ja so im Prinzip das Ziel ist.
Ja, der Vortrag sprach irgendwie für sich selbst, aber auch von mir nochmal Gratulation an die Piraten für die Erfindung des Internets. Ne, so klingt das ja immer ein bisschen durch. Genau, ja.
Ja, wir haben die Route aufgebaut, als du Politik gemacht hast. Das ist richtig. Tatsächlich hat die Hälfte der Piraten das.
Sehr spannend, sehr spannend. Können wir uns nochmal vertieft drüber unterhalten. Zum Thema Öffentlichkeit ist allerdings schon durchaus ein paar Richtiges gesagt worden, wobei man da auch anmerken muss, dass die Piraten bei der Offenlegung der S-Bahn-Verträge schlicht nicht vorhanden waren, dass sie bei der Offenlegung der Wasserbetriebsgeschichten schlicht nicht vorhanden waren. Da haben andere Leute Unterschriften gesammelt, ihr wart da nicht. Nur mal ganz kurz zum... Ja. Da. Dank an Sebastian Heiser von der Taz. Zumindest zum großen Teil hat er das vorangeschoben, das stimmt. Auch das, was du hier berichtest, dass Bürgerbeteiligung überhaupt nicht stattfindet, das ist so ein bisschen ein Schlag ins Gesicht von tausenden Bürgern da in Friedrichshagen und Co., die da echt, weil sie was angeht und nicht, weil sie darüber labern, sich da engagieren und die natürlich sich die Daten mühsam und einzeln da rauspopeln bei irgendwelchen Bundes-, aber auch Landesbehörden. Da kann man sicherlich ganz viel tun, aber dass da nichts passiert, dass da Bürger sich nicht beteiligen und sich das erkämpfen, sondern dafür irgendeine Proporzpartei brauchen, die ihr jetzt auch seid, das ist eine völlige Überhöhung der eigenen Wahrnehmung, die du aber gerne weiter so vertreten kannst. Aber natürlich. Das macht das ganze Mediaspray, was gelaufen ist, alles ist sehr interessant, diese Wahrnehmung. So viel dazu. Ja, absolut. Ja, eben. Aber das kommt so ein bisschen negiert daher. Deswegen wollte ich das mal sagen, ich habe da einfach eine andere Wahrnehmung. Und bei 8,9% jetzt die Wahrnehmung der Piraten teilen, finde ich vollkommen in Ordnung. Bloß ich überlasse ihm halt nicht den Punkt, dass jetzt die Piraten die Partei der Bürgerbeteiligung sind. Das machen die Bürger meistens sehr gut selbst. Und als etablierte Partei wird man das, wenn ihr dann in 5 Jahren dabei seid, auch mitbekommen sein, dass ihr Freunde habt und dass ihr auch Leute habt, die nicht eure Freunde sind. Und das wird für euch bestimmt noch eine sehr spannende Erfahrung, die wir dann auch gerne gemeinsam teilen. Aber wir sind ja eigentlich bei einem ganz anderen Thema. Bloß das reizt natürlich, wenn da so ein großer Vortrag kommt. Wenn ich da korrigieren darf, ich bin 35, so gesehen ich auch, ja. Das ist doch schön, danke für deine Stimme damals. Weißt du, ich komme aus dem Osten, wie mich gibt es Bündnis 90 Die Grünen seit 20 Jahren oder seit 22, deswegen ist es nicht ganz so einfach, die Welt, ne? So, und es ist vollkommen, nochmal, jede Stimme für die Piraten ist doch in Ordnung. Die haben ein neues Politikfeld jetzt nochmal nach oben gebracht. Das finde ich total gut. Übrigens kein neues, sondern jetzt bloß eins, was Land endlich die Beachtung bekommt, die es verdient. Das hat natürlich was auch mit der Überalterung in diversen Parteien zu tun. Mitglied des Publikums hat da von der biologischen Lösung mal irgendwo in der Taz geschrieben. Weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber natürlich ist das eine Frage. Natürlich ist es auch eine Altersfrage. Und es ist in der Tat eine Frage, wo die Piraten sich vielleicht noch nicht positionieren müssen, aber vielleicht kommt das auch noch, wie man das nämlich macht, wenn Leute sagen, ja, sie wollen gar nicht online so, und wollen trotzdem beteiligt werden. Das ist ja, es gibt ja keinen Zwang zum Netz, ja, sondern man muss es halt alles miteinander verknüpfen und alles nutzen, was da an Kommunikationskanälen existiert. Und genau in diesem Punkt sehen wir das Netz halt auch als Chance, viele Sachen, oder was heißt als Chance? Das ist die Möglichkeit, tausende Sachen viel einfacher zu machen. Und das wissen wir auch alle, die wir hier am Tisch und im Publikum sitzen. Und das, da ist dann halt ein Punkt Open Data. Ganz klar.
Dazu eine Rückfrage von zwei von den 18.000 Berlinern, die Twitter benutzen können. Oder 80, okay. Und vielleicht können sie auch ein paar mehr, aber Belege und Zahlen nehme ich uns auch gerne entgegen. Die Frage nach dem grünen Tool, da müssen wir ran. Eine iPhone-App und jetzt ganz viel Twitter, das fragt das Netz und ich gebe es einfach mal weiter. Da haben Berliner Bürger ihr Handy an Orte gehalten und haben auf einer Karte markiert, dass irgendwas passieren muss. Hoffentlich jetzt auch mal irgendwas, was auch die Politik machen kann, die Verwaltung machen kann und vielleicht am Ende so noch was, was landespolitisch oder kommunalpolitisch tatsächlich auch realisierbar ist. Rückfrage, was geschieht mit diesen Daten? Und Bonusfrage einfach, macht ihr das nochmal? Ist das überhaupt etwas, was eine Partei machen sollte? Wenn es einmal als Gimmick und als Dokumentation der eigenen Innovationsfreudigkeit durchgefahren wurde?
Also dieses Tool, da müssen wir ran, war ja nicht nur eine App, sondern halt vor allem auch einfach webbasiert, netzbasiert. Hat enorm viele Fragen gebracht, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht. Circa 80% waren Fragen zum Thema Verkehr. Auch interessant, liegt vielleicht ein Stück weit daran, dass man halt, wenn man mit seinem iPhone da spazieren geht, genau die Verkehrsprobleme wahrscheinlich als erstes irgendwie wahrnimmt. Also Verkehr und Müll war auch sehr häufig. Wir würden gerne vielleicht nicht dieses, aber ein ähnliches Tool. Würden wir dann gerne mal intensiv besprechen in Koalitionsverhandlungen, ob sowas nicht eine Variante ist, den Bürger da und die Bürgerin sehr direkt kommunizieren zu lassen, wie man das dann die Aufgabe verteilt, war natürlich bei uns, da wir das als Partei beantwortet haben, natürlich eine spannende Frage und da hat sich auch im Workflow viele Knackpunkte gezeigt, wie bringt man die Frage zu dem Menschen, der sie beantworten kann. Was passiert, wenn der Mensch dann meint, ich kann sie erstmal nicht beantworten, weil mir da zum Beispiel irgendwelche Daten fehlen, etc. pp. Das sind ja quasi, haben wir da in der Partei so ein bisschen Verwaltung gespielt. Aber das war sehr lohnenswert, weil wir da zum einen Kanal aufgemacht haben, der Probleme uns aufgebracht, also uns bestellt hat, die wir vorher einfach so nicht kannten. Ne? Also so das bekannteste Beispiel, irgend so ein Fahrradbordstein war da der New Thinking Chef selbst das gestellt hat, was natürlich sehr lustig war, vor allem für uns. Aber als Tool, als quasi, das, da muss die Politik ran, da sehe ich als Bürgerin, als Bürger ein Problem, ist das, glaube ich, von sehr eminentem Wert, weil es weitaus niedrigschwelliger ist als irgendeine Petition, die ja quasi ein ähnliches Tool wäre, wo wir auch sagen, das muss man auch online können, aber es ist halt nochmal niedrigschwelliger, weil du quasi nicht, die Petition richtet sich ja erstmal in den parlamentarischen Raum, aber du könntest halt direkt die Verwaltung adressieren und viele von den Geschichten wären auch, gerade wenn man an der Macht ist, sind die relativ leicht lösbar. Ja, das sind wenn man fragt nach einem Tempo 30 und man dann halt erklären muss, warum das an der Stelle geht oder nicht geht, oder sagt, ja okay, da sollten wir das tun in der Ehrlichstraße irgendwo in Lichtenberg, weil da halt eine Grundschule davor steht und das schlicht die Politik derzeit anscheinend nicht wahrgenommen hat, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das super hilfreich, um ganz konkret Probleme von Bürgerinnen und Bürgern zu lösen. Also das sollten wir auf alle Fälle mit reinnehmen.
Ja, kurzer Einwurf dazu. Also ich finde das auch ein prima Tool. Ist jetzt auch keine grüne Erfindung. Wenn ich Frankfurt Gestalten mir angucke oder den Merkur Brandenburg, die arbeiten ja ganz ähnlich. Ist eine super Sache. Also fand ich auch ein prima Tool. Ich würde es klasse finden, wenn man das vorher, egal wie sich das entwickelt, unter Open Source stellt und eine freie, offene Lizenz. Also ich glaube, es ist ja ausfinanziert. Und wenn er das lizenzrechtlich hinkriegen würde, wäre das eine super Basis, dann auch Dritte daran zu beteiligen, an so einem Projekt und das offen zu gestalten. Also ich glaube, das ist ein Riesenpotenzial. Wir als SPD finden es auch sehr gut. Wir glauben auch, dass eine Online-Petition in Berlin auch was Schönes wäre, nicht nur im Bund. Wir glauben auch, dass ein Tool, eben um solche niedrigschwelliges Tool, in dem man auch Bürger mal zeigt, wie das Netz funktioniert, dass ich schnell und interaktiv sehen kann, wie eine Verwaltung auch arbeitet, auch mal sehe, ich habe einen Status zu einem Projekt, ich habe einen Status, ob der Bürgersteig jetzt breiter wird oder nicht, ich habe einen Status dazu, ob der Müll wegkommt oder nicht. Allein, dass ich einen Status habe und von der Verwaltung mal ein klares, definiertes Feedback bekomme und einen Stand der Dinge mit einer Rückmeldefrist, ich glaube, das ist der große Mehrwert dieser Tools. Und wenn man das öfter und oft anbietet und es wird dann auch genutzt, sie in Frankfurt, dann nutzen die Leute und denken über das Netz auch in anderen Beziehungen nach. Und ich glaube, dann tragen wir auch die Leute ins Netz mit solchen einfachen, niedrigschwelligen Applikationen.
Ja, ich bin ein bisschen froh, dass die Frage vorhin so breit gefächert war, weil dann kann ich mir jetzt das raussuchen, was noch nicht besprochen wurde. Du fragtest im Grunde nach so Änderungen im Politikstil, also ob jetzt die Parteien irgendwie was anders machen müssen oder ob die Politik generell was anders machen muss. Und da würde ich gerne mal auch hier mit den Vertretern diskutieren, wie wir denn das mit der Transparenz und der Beteiligung so halten. Also weil ich glaube, dass das ist so meine Einschätzung jetzt 2 Wochen nach der Wahl, dass die Piraten mit dem großen Versprechen von mehr Transparenz, mehr Beteiligung angetreten sind, aber das glaube ich für viele Bürger oder für viele Wählerinnen und Wähler auch tatsächlich noch so ein bisschen diffus ist. Also man weiß nicht ganz genau, wie das aussehen soll. Man findet die Idee gut, weil es offensichtlich einen anderen Politikstil gibt, der hier durchgesetzt werden soll. Und ich habe mir das mal so für meine Partei, rückblickend auf die Regierungszeit oder auch für die anderen Parteien, die etablierten, sogenannten etablierten Parteien, mal durchgedacht und bin da an so einen Punkt gestoßen, wo ich sage, wie halten wir es denn hier? Also wir können natürlich Bürger beteiligen übers Internet oder mit Abstimmung oder so, das ist ja alles jetzt erstmal nicht ganz so relevant, aber wie weit geht man als Partei oder auch als Regierung oder als Koalition dann mit dem Wählerwillen letztlich um? Also es sind für mich Fälle denkbar, weiß nicht, also wenn es darum geht, einen Zebrastreifen oder so auf einer Straße, mal eine Straße, die ist 500 Meter lang und dann muss man irgendwie rüber und dann soll es einen Zebrastreifen geben und dann gibt es den halt entweder auf der Kreuzung oder auf der Kreuzung. Dann ist das, glaube ich, relativ schnell machbar. Da kann man die Menschen abstimmen lassen, kriegt ein tolles Ergebnis, alle sind zufrieden. Schwieriger wird es dann, glaube ich, weil wir Flugrouten schon gesagt haben, mit dem neuen Großflughafen. Also da stelle ich es mir einfach schwierig vor, zu sagen, na gut, dann machen wir jetzt einen Beteiligungsprozess, alle dürfen mitreden, am Ende dürfen sie auch alle entscheiden. Und dann entscheidet ein Teil der Stadt darüber, also da, wo sich mehr Leute beteiligen, entscheiden dann, dass über den anderen Teil der Stadt die Flugzeuge fliegen. Und da finde ich, hat Politik dann so ein bisschen versagt. Also weil ich finde, alle etablierten Parteien orientieren sich ja so ein bisschen an so einer politischen Ideengeschichte. Also ob das jetzt sozusagen die Konservativen sind oder Sozialdemokraten, Sozialisten oder Liberale, wo man sagt, es gibt eine bestimmte Grenze, über die geht man dann in der politischen Entscheidung auch nicht hinweg. Also man sagt, wir beteiligen Menschen, aber an einem bestimmten Punkt ist halt Schluss. Und das wäre bei uns, glaube ich, zum Beispiel sowas, so eine Abstimmung über Flugrouten des Großflughafens einfach so freizustellen und zu sagen, beteiligt euch mal, gucken wir, was rauskommt, dann machen wir so. Und da würde ich ganz gerne mal wissen, wie wir das irgendwie angehen können tatsächlich. Also wo ziehen wir da die Grenze?
Wenn es ein Wahlverfahren ist, bei dem am Ende 2 Bezirke gegeneinander abstimmen und... Okay. Wenn es nachher ein einziges Wahlverfahren ist, bei dem 2 Bezirke oder 2 Einheiten gegeneinander abstimmen und dann 51-49 etwas entschlossen wird, wo der andere versagt hat, dass erstmal das Wahlverfahren versagt und es gibt wunderbare Abhandlungen über die Schulze-Wahlmethode und diverse andere Verfahren, die dieses Problem umgehen möchten. Wer sich erstmal informieren möchte, hat dann dieses Beispiel, ein Bundesstaat pickt seine Hauptstadt und wir haben so ein flaches Land in die Breite geschlagen, so ein bisschen wie Österreich. Da hat man so 2 Zentren. Die Frage ist halt, wo bekommt man diese Hauptstadt hin, dass alle etwa gleich viel leiden? Und wenn ich halt eben einfache Mehrheitsentscheidungen habe, lande ich halt bei einem Ergebnis, dass irgendwie deutlich mehr Leute ein unvorteilhaftes Ergebnis bekommen als andere. Insofern glaube ich, wenn wir die Diskussion noch lange führen, dann bekommen wir auch irgendwann die Wahlverfahrensdiskussion hin.
Ja, ich wollte sozusagen ja auch nicht jetzt zu weit ins Piratenbashing ab, weil das haben okay so andere Leute jetzt schon ganz gut gemacht hier, aber ich frage mich, wie man sozusagen, welche Diskussion es auch da bei den Piraten gibt, wie man damit umgehen will mit dieser Frage, die wird ja zwangsläufig kommen. Also irgendwann muss man ja Transparenz und Beteiligung, dieses mehr oder minder diffuse Versprechen auch tatsächlich in genau das umsetzen, nämlich genau in Transparenz und Beteiligung.
Das ist meine Rückfrage. Ich meine, die Piraten und die Linke redet in Friedrichshain-Kreuzberg gerade und es gibt gleich drei angesetzte Termine laut Blog von der Linken und zwei davon sind nicht öffentlich und einer davon ist öffentlich. Die Linke hat da, glaube ich, den Wunsch der Piraten respektiert, ist vielleicht der O-Ton. Was mich wundert zu wissen, ist die Passivität dahinter. Also wenn die SPD von euch möchte, dass das nicht öffentlich ist, macht ihr es nicht öffentlich. Wenn die Piraten möchten, dass es öffentlich ist, macht ihr es öffentlich. Ich habe in der Diskussion ein bisschen vermisst zu finden, was ist denn der Default-Wert der Linken? Bisher war er nicht öffentlich, aber ist er jetzt erstmal auch auf absehbare Zeit genauso nicht öffentlich, weil man das halt eben so macht? Oder was ist, gab es da überhaupt irgendeine Diskussion über genau diese Frage der Öffentlichkeit mit oder ohne Piratenimpuls?
Also der Default-Wert ist, glaube ich, bei allen etablierten Parteien erstmal null. Also es ist, glaube ich, nicht vorgesehen. Es war nie vorgesehen und ich glaube, so sind auch alle etablierten Parteien jetzt so ein bisschen irritiert, wie sie damit umgehen. Wir hatten nur das, ich sag mal Glück, dass wir als Linke im Bezirk die Ersten waren, die mit den Piraten unter solchen Bedingungen sprechen konnten. Also die Ersten, die das auch quasi mal als etwas ältere Partei schon mal ausprobieren durften. Und ich fand das ganz interessant eigentlich zu beobachten. Also da sieht man, dass tatsächlich eine ganze Menge in allen Parteien zu tun ist. Also ich habe das so umschrieben, ich weiß nicht, ob das Menschen hier verfolgt haben, vielleicht ist es auch total langweilig, aber ich habe das gestern so wahrgenommen, weil ich auch vor Ort war, dass im Grunde kommt hier eine Partei, die nicht weiß, wie solche Gespräche bisher funktioniert haben und trifft auf eine Partei oder auf eine Gruppe, die nicht weiß, wie sie mit Leuten umgehen sollen, die nicht wissen, wie so eine Gespräche geführt werden. So, das ging es dann darum, dass man sozusagen eine halbe Stunde gesagt hat, naja, dann könnt ihr auch erstmal über Inhalte reden. Oder übers Personal, oder vielleicht doch nicht, ich weiß es nicht. Und das kann ich ja auch so sagen. Also es gab da bei den bei der Verhandlungsdelegation meiner Partei tatsächlich zwischendrin so ein kleines, so einen kleinen ja, Ausweglosigkeit sozusagen. Ne? Also man hat schon gesehen, oh, wir kommen jetzt hier irgendwie nicht weiter und da hat man sich dann erstmal beraten. Am Ende war es okay, dann haben sich beide Seiten geeinigt, dass sie sich auf jeden Fall wieder sehen wollen. Und das ist ja. Das ist ja auch schon mal was. Das ist ja sozusagen nicht selbstverständlich.
Ja, das war großartig. Ich kam ja erst, als vorbei war, weil wir noch, ja, wir hatten da noch so ein anderes Thema im Abgeordnetenhaus. Ja, und dann meinten die Jungs, ja, ey, das war super, die Linken waren voll cool irgendwie, die sind auf uns eingegangen und die haben mitgemacht und echt geil. Und dann sind die rauchen gegangen und danach ist alles wieder in die Originalposition zurückgefallen. Das war ein bisschen frustrierend. Aber die Jungs im Bezirk und die Mädels im Bezirk werden das bestimmt gut machen und ich habe da volles Vertrauen, dass wir uns da einigen und es nicht irgendwie gegen die Wand fahren, weil wir müssen das ja auch irgendwie alles unter Zeitdruck hinkriegen. Bei der Flugroutenfrage, wie man das macht und wie das mit der Bürgerbeteiligung ist, gibt es die 5W-Fragen, die ich jetzt nicht komplett runterdekliniere, aber es sind halt so interessante Fragen. Wer wird wie beteiligt, wofür, was macht man da und wie macht man das? Und das sind halt diese interessanten Bürgerbeteiligungsfragen, gerade bei den Systemen, die auch im Prinzip bei uns im Laufe der Zeit mit den Erfahrungen mit Liquid Feedback, mit Liquid Democracy aufgetaucht sind, weil es hat ja bisher noch niemand gemacht. Also es ist, dass die sechststärkste Partei einer G8-Nation gesagt hat, wir setzen jetzt eine Software ein, um die innerparteiliche Meinungsbildung zu beschleunigen und zum Funktionieren zu bringen, ist unique. Und wir haben da halt eine ganze Menge bei gelernt und haben festgestellt, dass es halt da erstmal Fragen gibt, die man beantworten muss, bevor man sowas macht. Und wenn man sich dann die halbherzigen Versuche anguckt, wird man feststellen, dass vielleicht die Hälfte der Fragen beantwortet wird. Also so Geschichten wie offener Teilnehmerkreis oder ja, wir machen da was, aber es ist eigentlich gar nicht verbindlich und ihr könnt mal mitmachen. Und tatsächlich ist das Arbeit. Also es ist diese Bürgerbeteiligungsgeschichte ist doppelt Arbeit, also nicht nur doppelt, sondern vielfach Arbeit. Auf der einen Seite muss man diese W-Fragen klären. Und das ist eine unfassbare Diskussion. Ich kenne das aus meiner eigenen Partei, da wird diskutiert und das wie und das wo und wer und warum nicht und warum so. Und jeder hat eine eigene Vorstellung und jeder weiß, wie man es richtig macht, obwohl es noch niemand gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist es halt Verwaltungsrecht und Verwaltung. Und da sind echt dicke Bretter zu bohren. Das heißt, es reicht nicht einfach nur zu sagen, ja, wir wollen jetzt hier irgendwie ein bisschen was Digitales machen und wir docken das mal ein bisschen an und dann kann mal jemand Vorschläge machen und dann, dann gibt es daraus einen Vorschlag an die Verwaltung. Dann sind wir nämlich, ich weiß nicht, wie das bei dir in Friedrichshagen ist, in Friedrichshain ist es halt einfach so, dass aus diesem umfassenden, unfassbar teuren und langwierigen Bürgerbeteiligungsprozess am Ende eine Empfehlung für das Bezirksamt bei rauskommt und das ist meistens auch noch weniger Geld, was verteilt wird, als dieser Prozess kostet. Von daher sind diese Fragen zu klären und das kann man nicht von heute auf morgen machen, das wissen aber, glaube ich, auch alle. Die Frage ist, ob man jetzt einfach so tut, als ob diese Fragen nicht existieren und sagt, nee, das ist ganz einfach, wir setzen eine neue Webseite auf und dann können die Bürger mitmachen, oder ob man sich damit ernsthaft beschäftigt. Und bei uns in der Fraktion ist allen Leuten klar, dass diese ernsthafte Beschäftigung mit ernsthafter Ausschussarbeit und ernsthafter Arbeit und furchtbar viel toten Baum verbunden ist. Und bitte? Ernst ist dieser Mitbewohner, der immer auf dem Sofa sitzt, wenn wir eine Fraktionssitzung machen. Ich weiß auch nicht, wo der herkommt, aber wir haben ihn herzlich eingeladen und er macht jetzt mit. So, und was dich betrifft, sorry, wenn wir schon beim Bashing sind, ich kann mir vorstellen, dass es, ja, darf ich nicht? Okay. Entschuldigung.
Ich wollte zu der Frage des Kollegen von der Linkspartei was sagen, weil es gibt doch mehr Erkenntnis, als man so denkt. Also das Erste ist, wir haben eine ja paar hundert Jahre alte Tradition, wie wir Transparenz und Beteiligung erhöht haben. Das fing an, dass wir in typischerweise königlichen Häusern in Europa angefangen haben zu sagen, wir schaffen Gerichte, die Entscheidungen des Königs überprüfen. Das war damals ein ungeheuerlicher Vorgang. Und von diesem Punkt an haben wir angefangen zu sagen, wir verlagern Entscheidungsrechte in Parlamente, die vorher bei den Verwaltungen und damit letztlich bei der königlichen Administration lag und so weiter und so fort. Und so gibt es sicher jetzt einen weiteren Meilenstein in der Beteiligung der Bevölkerung, indem wir Dinge weiter offenlegen und eine weitergehende Debatte schaffen. Aber ehrlich gesagt, die Debatte haben wir in Artikel 5 Absatz 3 schon lange geschützt in Deutschland und letztlich ist auch das, was auf dem Netz stattfindet, nichts weiter als das, was Artikel 5 3 stattfindet. Und dann ist unser Grundgesetz auch ziemlich schlau, obwohl es bei seiner Entstehung das Netz nicht gab, nämlich zu sagen, Wahlen sind immer geheim und gleich. Nur ein paar andere Fragen, aber das Gleichheitsthema ist ein sehr wichtiges Thema und eine Errungenschaft der Verfassung, die wir auch nicht übers Netz wieder in Frage stellen sollen. Und das heißt, es gibt keine Privilegierung von irgendjemandem, auch nicht von Leuten, die sich im Netz oder sonst wie beteiligen und deswegen über Flugrouten entscheiden können. Nur weil sie sich beteiligen. Sie beteiligen sich an der Debatte und prägen die Debatte und kommen vielleicht auch mit viel besseren Vorschlägen, was ja sehr positiv wäre. Und wenn man die Debatte auf ein höheres Niveau schafft, das ist ja der ganze Sinn von Fortschritt, dann kommen auch bessere Lösungen heraus, die man dann zur Abstimmung stellen kann. Aber wir haben das Gleichheitsprinzip in der Wahl und damit in der Entscheidung und den freien Abgeordneten und das gleiche Stimmrecht von Abgeordneten. Das ist ja alles sozusagen mal in Jahrhunderten erkämpft worden. Und das würde ich alles gar nicht in Frage stellen. Und wenn man diese Prinzipien sich einmal vergegenwärtigt, dann beantworten sich die eine oder andere Frage nämlich auch schon wieder. Deswegen ist die Revolution aus meiner Sicht sehr viel kleiner, als sie sozusagen jetzt mit den 8,9% gelegentlich dargestellt werden. Das heißt ja nicht, dass wir nicht Dinge ändern sollen. Ganz im Gegenteil, es gibt Dinge, die technischer Fortschritt jetzt möglich macht, die wir auch machen sollen. Und das Zweite, was ich sagen will, ist, Veränderungen müssen ja immer auch diejenigen, die das können, also jetzt nicht nur die 80-jährige Oma, lernen müssen. Und sie werden von einem normalen Politiker kaum verlangen können, dass der von morgens bis abends twittert. Das wird er weder zeitlich noch inhaltlich können, noch weiß er, wie er das in seine Abläufe einbringt. Wir hatten auch schon Demokratie, als es das Telefon noch nicht gab. Und dann haben wir irgendwann das Telefon in einen ganz natürlichen Ablauf hineingenommen. Und so werden wir das Netz natürlich irgendwann als ganz normalen Bestandteil der Meinungsfindung und der Entscheidungsfindung darstellen. Aber zu glauben, dass deswegen jetzt alles sozusagen ein paar Grundprinzipien, die wir uns, wie gesagt, erkämpft haben als zivilisierte Nation, deswegen aufgegeben werden, das sehe ich nicht.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie das Internet und die gesellschaftlichen Umwälzungen, die dadurch losgetreten werden, immer noch so massiv unterschätzen. Ich denke, dass es da Leute gab, die in einer Werkstatt standen und diese komische Druckerpresse gesehen haben und gesagt, das wird die Gesellschaft nicht verändern. Das werden wir in unsere Abläufe integrieren.
Entschuldigung, genau so ist es doch. Natürlich verändert das Internet die Gesellschaft massiv. Und so hat der Buchdruck natürlich die Gesellschaft massiv verändert. Aber dennoch sind bestimmte Wahrheiten vom Buchdruck bestätigt und nicht abgelehnt worden. Und nur weil wir jetzt das Internetzeitalter haben, sind bestimmte Wahrheiten, bleiben trotzdem bestimmte Wahrheiten. Ich habe auch nichts dagegen, dass wir sie mal in Frage stellen, weil man sich ja dann mit besserer Vergewisserung wieder darauf berufen kann. Aber zu glauben, dass nur weil es das Internetzeitalter ist, alles anders ist, ist ein frommer Wunsch.
Ja, bei Frömmigkeit hätten wir es dann. Die Wahrheit der Könige und die Wahrheit der Kirchen und die Wahrheit des Ständesystems sind alles so Wahrheiten, die wir jetzt, glaube ich, nicht mehr so für relevant halten. Wir haben jetzt andere Wahrheiten und es werden neue Wahrheiten kommen.
Zu einigen Punkten, die ja bestätigt werden und neu aufgerollt werden, zählt ja auch das, was Larry Lessig unter dem Kontext der Lese-Schreibkultur umfasst, dass er regelmäßig darauf hinweist, dass wir ein Jahrhundert hatten, bei dem die Rezeption von Medien auf Grundlage der Instrumente im Vordergrund stand und wir jetzt ein Instrumentarium haben, das Lese-Schreibvorgänge in die Hand von Niedermann legen, theoretisch auch der 80-jährigen Oma, praktisch wenigstens dem 60-jährigen Opa, aber die anderen Demografien bekommen wir auch noch hin. Bevor ich eine Frage dazu aus dem Twitter-Stream stelle, nämlich zum Umgang mit solchen Inhalten und der Bearbeitbarkeit und der Nachnutzbarkeit von Inhalten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der ja bereits gezahlt wurde, würde ich gerne vorher nochmal schauen, ob die Kulturtechnik ist handmeldend und Fragen stellen aus dem Publikum über Voice-over-Air. Genau, alte ständische Wahrheit. Ich habe hier zwei Meldungen. Seien Sie entweder laut oder seien Sie mit Mikrofon.
Also, ja, probieren Sie. Ich habe eine Frage. Weil man hat ja selten Gelegenheit, sozusagen so eine Art digitale politische Problem da in einer Reihe sitzen sehen. Ich würde gerne mal ganz knallhart fragen, aus Ihrer Sicht, wie sehen Sie das auch unter der Berücksichtigung, dass jetzt hier dass eine Zahl mit 3,8% plötzlich geschafft hat, gibt es eine Verschiebung im Internet der Inhalte, die von dem qualitativen Aspekt hin zu einem rein quantitativen Element, sage ich mal, sich fortbewegt aktuell, auch unter Berücksichtigung der Monopolisten, das Thema hatten wir ja vorher schon. Und würden Sie der These zustimmen, dass es heute eine rein quantitative Follower-Zählung ist, wenn sozusagen jemand im Internetdialog in dieser Bewegung sozusagen nach oben gespült wird. Kann es sein, dass das Qualitative auch in der politischen Diskussion komplett in Anglizismen versinkt und sozusagen ohne jede Aussage daherkommt? Also es ist eine breite Frage. Der Kern ist
mit der Bitte um kurze Antwort. Wollen Sie auf einmal noch rechnen herstellen?
Ja, das eine kann, was Sie sagen, ist Ihre Beobachtung teile ich, aber das widerspricht meinem nicht. Also wenn Sie die Philosophen von Plato lesen, um jetzt mal was sehr Grundsätzliches zu sagen, dann hat der Buchdruck sogar zur Verbreitung dieser Thesen beigetragen, das stimmt. Aber die Frage, was ist richtig und was ist falsch, ist durch den Buchdruck nicht in jeder Dimension verändert worden. Das heißt ja, der Buchdruck, im Übrigen glaube ich, dass der Buchdruck eine größere Veränderung ist als das Internet, aber sei es drum, darüber kann man jetzt lange streiten. Das wird man auch erst in 100 Jahren rückwirkend, glaube ich, wirklich endgültig beurteilen können. Aber sozusagen das Phänomenale an dem Buchdruck war ja, dass es die Breitenbildung möglich gemacht hat. Das ist sozusagen das Phänomenale. Und ich glaube, dass das viel intensiver ist als die Tatsache, dass wir irgendwann sicher dazu kommen, dass Flugroutendaten so transparent im Netz dargestellt werden, dass jeder daraus seine eigenen Schlüsse ziehen kann, aber auch nicht wird im Übrigen. Ja. Sondern das wird immer eine elitäre, aus meiner Sicht immer eine elitäre Minderheit sein, die das dann tatsächlich macht. Aber im Kern haben wir über die Frage, wie muss man, also die Demokratie hat ja ihren Ursprung in Griechenland und schon damals hat man über die Frage, wie beteiligt man das Volk, sehr kluge Gedanken gehabt, die bis heute gültig sind, trotz zwischendurch erfundenem Buchdrucks und vielen Rückschlägen in der Zivilisation und was alles gegeben hat. Deswegen glaube ich sozusagen, das ist so wie die Sozialisten, die immer alles unter einem Aspekt in der Welt gesehen haben, damit sich die ganze Welt erklärt haben und alles gesagt haben, was vorher war, ist alles Unsinn. Deswegen sich auch nie vorstellen konnten, dass er wieder abgelöst wird. So glaube ich, die Welt ist multipolar und hat verschiedene Aspekte und das Netz ist und bleibt nur einer.
Es gab jetzt zwei konkrete Fragen. Das eine ist Qualität versus Quantität. Das ist natürlich ein Problem bei der Bürgerbeteiligung, ganz klar. Aber ich meine, wir haben natürlich auch ein Mehrheitswahlrecht nicht ohne Grund. Das ist die Frage natürlich, wie legitim und wie legitimiert sich Online-Beteiligung? Das ist ein Riesenproblem, das ist ganz klar. Wer stimmt da für wen mit? Wie läuft das mit der Verifizierung von Stimmen? Wir haben die Wahlmaschinenproblematik, wenn man dann wirklich ans Wählen rangehen wollte. Also das ist ein sehr, sehr weites Feld. Nichtsdestoweniger muss man natürlich sagen, Politik wäre natürlich doof angebunden, wenn sie nur quantitativ Aspekte bewertet. Das macht gar keinen Sinn. Einzelstatements, wenn sie quantitativ sehr gut sind, können sie durchsetzen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass jemand, wenn er ein gutes Einzelstatement hat, auch durchdringt. Und damit auch zu der Frage an mich, die war gerichtet aus dem Stream bezüglich, wie ist es denn mit Online-Petitionen, dann kann man ja weitergehen und wie ist es denn mit der Online-Gesetzesinitiative? Da muss man natürlich sagen, dafür haben wir natürlich ein Parlament und eine Regierung, die ein Vorschlagsrecht hat. Das ist auch meiner Meinung nach erstmal nicht anders demokratisch zu lösen. Wir wählen ja dafür auch. Wenn wir denn, ich glaube, wir müssen, das ist eine ganz bewährte und effiziente Arbeitsform, die wir da haben. Die müssen wir jetzt nicht von heute auf morgen aufkündigen. Aber das ist natürlich eine Einladung auch an jeden und auch an denjenigen, der es gefragt hat. Wir sind natürlich offen für Ideen. Und wenn jemand einen guten Gesetzentwurf hat oder auch nur eine Idee, muss ja noch gar kein Entwurf sein, da kann er gerne auf uns zukommen und wir sorgen dafür, dass wir das einbringen. Also dafür haben wir ja Parteien und ein politisches System, was funktioniert. Dann die Frage RBB-Rechte, wie schaut das mit den Rechten von gebührenfinanzierten Inhalten aus, wie ist es damit einer Lizenzierung? Das ist eine sehr, sehr spannende, hochspannende Frage. Ich denke, also die SPD hat da noch keine abschließende Meinung. Wenngleich ich persönlich und auch viele andere dort vorschlagen, dass wir schon über Creative Commons intensiv nachdenken müssen. Das hat natürlich das Geschmäckle, dass dann privaten Sender eventuell die Inhalte, die mit öffentlich-rechtlichen Gebührengeldern finanziert worden sind, nachher remixen. Also das ist natürlich dann sozusagen das, was dann die Konsequenz wäre, aber ich finde das total okay, ja. Also ich habe da gar kein Problem mit. Es ist genauso ein Irrsinn wie die Depublikation von Inhalten, das muss aufhören, das ist allerdings völliger Schwachsinn, dass nach 7 Tagen irgendwie der Online-Inhalt verschwindet, der vorher bezahlt worden ist, das geht gar nicht. Da muss man ran als Politik und sagen, wir wollen verhindern, dass es eine Depublikation von Inhalten gibt. Und da haben wir ja natürlich den Rundfunkstaatsvertrag und das ist ja auch eine Ländergeschichte. Nichts, da haben wir ja auch ein Recht als Land und da müssen wir reingehen und sagen, Rundfunkstaatsvertrag, Depublikation geht mal gar nicht. Und das geht genauso bei die Frage, die Staatsverträge, die den RBB betreffen und die Lizenzierung. Und dann ist natürlich die Frage, bei dem RBB gibt es natürlich auch fremdproduzierte Inhalte. Da kann man natürlich jetzt nicht verlangen, dass fremdproduzierte Inhalte von heute auf morgen unter Creative Commons lizenziert werden. Da muss man aber auch politisch dafür sorgen, dass solche Inhalte entsprechend gefördert werden, bessere Vertragskonditionen haben. Da muss man in die Verträge reingucken.
Um die Frage ganz einfach zu beantworten, nein. Die Frage war die nach dem Follower-Account und ich weiß nicht, es hilft vielleicht einfach mal einen Blick in das Berliner Liquid Feedback-System zu werfen, wo wir halt Liquid Democracy praktizieren. Dort haben wir die transistive Delegation. Ich glaube, das wurde heute bestimmt schon mal erklärt. Ich delegiere ihm, weil er kennt sich in dem Thema besser aus. Der delegiert weiter an jemanden, der sich noch besser auskennt. Und im Landesverband Berlin haben wir innerhalb unseres Liquid Democracy-Systems tatsächlich die Delegationsketten entlang der Kompetenzlinien innerhalb der Partei. Das funktioniert sehr gut. Da bekomme ich dann im Bereich Liquid Feedback Systembetrieb unglaublich viele Delegationen. Im Bereich Umwelt delegiere ich an ein Crewmitglied, weil das sich sehr gut auskennt in dem Bereich. Da ist dann Umweltingenieur und der delegiert auch nur weiter. Auf die Art und Weise haben wir halt dieses Problem, dass der Follower-Account keine sinnvolle Aussage trifft und wir doch irgendwie wieder am Ende einen Haufen fähiger und kompetenter Leute brauchen, die zusammen Lösungen erarbeiten, relativ gut angefangen zu lösen. Und das ist ziemlich abstrakt und das kann ich jetzt hier auch nicht erklären und das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch gar nicht erklären, da sind nämlich alle wieder genervt. Aber es gibt da tatsächlich intelligente Lösungen oder Lösungsansätze. Man muss immer vorstellen, wir sind jetzt gerade an dem Punkt, dass wir eine Dampfmaschine auf eine Kutsche geschraubt haben und herausgefunden haben, dass Straßen gut sind und so wird noch viel Wasser die Elbe runterfließen und derzeit werden nicht unglaublich viele Leute Gedanken drüber machen. Das, was die letzten anderthalb Jahre passiert ist, analysieren. Wir haben ja auch jemand im Publikum, der hat eine Studie dazu gemacht. Der ist hier, glaube ich, auch irgendwie aktiv. Und da ist unheimlich viel zu lernen. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert und es sind Mittel und Methoden möglich, die halt nicht mit Hilfe von Papier möglich sind oder so aufwendig sind, dass sie nicht praktikabel sind. Und ja, Quantität bringt es nicht. Wir brauchen da was Besseres und ja, wir haben da etwas Besseres.
Also ich habe erstmal mit Freude vernommen, das wäre ein schöner Twitter, egal. Ich habe erstmal mit Freude vernommen, dass das Thema Depopulation bei der SPD so diskutiert wird. Da kommen wir dann wahrscheinlich sehr schnell zueinander. Zu der Frage Quantität, Qualität. Man kann es ja im Prinzip nicht steuern. Ne? Also die Quantität steigt ins Unermessliche und das wird auch weiter so gehen. Und ich will auch die Qualität gar nicht, wer sollte die beurteilen, was qualitativ hochwertig ist und was nicht. Das beurteilt dann am Ende des Tages immer der Nutzerkreis, der dann auch wieder sehr ausdifferenziert ist, je nachdem, was die Zielgruppe eigentlich ist, wer das einfach rezipiert. Und dadurch wird es ja dann wieder und wieder hochgespielt oder eben nicht. Und das, was immer wieder zitiert wird, das scheint qualitativ dann hochwertiger zu sein und dadurch gibt es diesen Auswahlprozess. Und nur so, glaube ich, ist das überhaupt, das steuert sich quasi von selbst. Ich glaube, mehr Ansteuerung.
Also wenn ich da noch kurz einhaken darf, weil es kam auch gerade so ein bisschen mit Schlaf oder den Philosophen und solche Sachen, hängt ja wie immer alles in einem
ja,
an. Das ist das Problem der Quantität bezieht sich darauf, dass wir denken, wir könnten alles sozusagen in Zahlen fassen, messbar machen, einfach zählen. Und wenn auf der linken Seite sozusagen 1000 Follower sind und rechts 100, dann ist ja klar, dass links bessere Qualität und die Quantität und Qualität werden inhaltlich auch miteinander vernetzt. Das Problem ist jetzt sozusagen, diesen neuen Sachverhalt, der sich auch in diesen empirischen Geschichten bei Google und solchen Konzernen eben niederschlägt, in den Forschungsteams, die da agieren, sozusagen diesen Prozess transparent zu machen gegenüber, ich meine, redet doch
ziemlich laut. Das ist ein Stream, ne? Also für einen Livestream würde ich
es mal ins Mikro sprechen. Okay. Ach, fürs System, okay. Ja. Yes, thanks a lot, Guy. I'm highly interested in your information right now. Ich will es aber jetzt kurz machen, weil ich wollte nur darauf abheben, nochmal ganz explizit zu hinterfragen, ob sozusagen in den politischen Parteien, hier auch auf regionaler Ebene, es durchaus auch geplant ist, dieses Know-how und das Statement von dem jungen Mann, da fand ich übrigens gar nicht so schlecht, dass sie auch über Instrumente da nachdenken, eben diese Qualität auch irgendwie digital zu unterstützen. Also gibt es Instrumente in den Parteien, wo versucht wird, auch im Sinne eines partizipativen Modells dieses Technologie-Know-how an alle Bürger, und ich meine, wenn ich sage alle Bürger, dann wirklich auch an alle, transparent weiterzugeben und so eben überhaupt erst die politische Beteiligung zu ermöglichen. Und das ist ein klarer politischer Auftrag, den die Parteien unbedingt und zwar schnellstmöglich folgen sollten. Und meine Befürchtungen gehen ein bisschen dahin, dass ich glaube, dass dieses Technologie-Know-how in den Parteien noch bei weitem nicht ausreichend ist. Und das hat mir auch so ein bisschen die Veranstaltung heute hier gezeigt, dass es ein Manko gibt, zu hinterfragen, was eigentlich gerade mit diesem Internet passiert. Niemand weiß es, alle vermuten nur ganz wild durch die Gegend. Und wenn die Frage nach Quantität, Qualität kommt, dann kommen sehr widersprüchliche Aussagen. Es gibt, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun in den Parteien, um das auch transparent dann in ganz naher Zukunft in Angriff zu nehmen.
Sie haben eben fast schon so etwas abgeliefert wie eine Steilvorlage für ein Schlusswort, aber ich will gerne die Runde zu Ende machen und dann so etwas wie eine Art Zwischenpause machen und Sie einladen, am Samstag, 11 Uhr, im St. Oberholz weiter zu diskutieren. Wir haben Zusagen von allen Parteien, die CDU-Zusage fehlt leider noch. Wir haben uns über die CDU-Landesgeschäftsstelle versucht, an einen Teilnehmer zu bemühen, aber vielleicht kommt ja noch was. Es passieren noch solche Sachen. Stefan?
Vielleicht noch 5 Cent dazu, weil eins treibt mich um, das ist so eine Art Wissenschaftsgläubigkeit, die jetzt wieder verstärkt ich wahrnehme. Nehmen wir mal die Flugroutendebatte. Da ist es besonders schön zu sehen. Da gibt es immer wieder den Gedanken, der inzwischen nur bei den betroffenen Bürgern weg ist, dass es da eine Lösung gibt, die alle befriedigt, die wissenschaftlich korrekt wäre. Die gibt es nicht. Es gibt dort eine Frage, die kann man ganz banal, die könnte man sogar als Formel ausdrücken, und zwar, was ist mehr hinnehmenswert, eine Belastung, eine etwas geringere Geräuschbelastung, weil es ein bisschen weiter oben fliegt, oder eine Belastung von mehreren Leuten, also quasi müssen 1000 Leute 10 Dezibel ertragen oder 100 Leute 100. Ja? So, da gibt es vielleicht irgendwo ein Mittel, aber dieses Mittel, das ist nicht berechenbar. Das gibt da keine wissenschaftliche Wahrheit, sondern es gibt lauter Betroffene, die das für sich sehr, sehr, sehr selbst und eigenständig entscheiden, was sie da als hinnehmbar empfinden. Und da wird man auch nicht mit welcher Software auch immer da zu einer Lösung kommen, weil das sind einfach Menschen, die das super singulär für sich entscheiden. Und da ist Politik dann immer einer verdammt undankbaren Aufgabe, nämlich am Ende eines Prozesses, wo man, und das kann Bürgerbeteiligung schaffen, dass man die möglichen Variationen auslotet und so weit wie möglich die Belastung runterschraubt. Und das passiert da jetzt auch, Gott sei Dank, weil die Bürger es eingefordert haben. Aber am Ende des Tages wird es eine Entscheidung geben, die Bürger belastet, wo Leute unglücklich sein werden, weil es den Flughafen geben wird. Es sei denn, man rollt das Ding ganz auf. So, das fordert aber tatsächlich inzwischen nur noch ein Bürgerverein dort vor Ort. Das heißt, es wird Belastungen geben und man kann es nicht wissenschaftlich auflösen. Das ist auch keine Frage von Quantität, Qualität und Co. Das wollte ich vielleicht mal loswerden.
Ja, wo fange ich an? Ich glaube, die Qualität politischer Debatten stand auch schon lange vor dem Internet des Öfteren zur Disposition. Also das ist jetzt, glaube ich, keine neue Erfindung des Internets, dass die Debatten möglicherweise schwächer werden. Und es gibt da, also ja, ich glaube, das ist total eine logische Folge, dass natürlich die Quantität von Debattenbeiträgen und weiterem steigt. Allein schon, weil immer mehr Leute sich dieses Werkzeugs annehmen und Twitter und Facebook und sonst was. Aber es gab da mal vor ein paar Jahren diesen schlauen Satz, der hieß so sinngemäß, wenn es eine wichtige Nachricht für mich gibt, dann wird die mich auch erreichen. Und ich glaube, das Prinzip funktioniert immer noch ganz gut. Also das können wir vielleicht anderweitig nochmal diskutieren, aber wenn sozusagen ein Thema relevant ist, dann wird es über meine relevanten Kanäle irgendwann nochmal hochgespült. Und deswegen sehe ich das nicht so dramatisch jetzt mit der übermäßigen Zunahme oder dass jetzt die Qualität überlagert. Und zu der Frage der Parteien habe ich ja vorhin schon was gesagt. Ich glaube tatsächlich, dass die Parteien alle jetzt gut beraten sind, ihren Politikstil zu überdenken und auch zu überdenken, wie weit sie im Rahmen ihrer jeweiligen politischen Konsense sozusagen sich selbst auch öffnen für Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Ich glaube, ein zentraler Aspekt wird sein, dass man nicht das Heile vom Himmel verspricht sozusagen, also ihnen sagt, kommt, sagt uns einfach, was wir im Parlament sagen sollen und dann machen wir das. Sondern ich glaube, es kommt darauf an, dass man es transparent kommuniziert, wie weit man tatsächlich gehen kann. Also, dass man als Partei, wenn man so eine Partizipationsprozesse durchführt, auch ganz klar sagt, an dem und dem und Punkt ist für uns Schluss mit Verhandeln. Da haben wir sozusagen eine politische Linie, die wir nur sehr, sehr ungern aufgeben. Das muss man, glaube ich, fairerweise sagen. Und dann fühlen sich die Menschen hinterher auch nicht vor den Kopf gestoßen, wenn sie sich beteiligen, aber doch was anderes rauskommt, solange sie es vorher wissen.
Ich möchte mich angesichts der Zeit ganz herzlich bedanken bei den Teilnehmern auf dem Podium. Ich möchte mich bedanken bei den Menschen vor dem Podium und an den angeschlossenen Funkhäusern im Livestream und über Twitter. Sie sind herzlich eingeladen, die Diskussion fortzusetzen über die Kanäle, die Sie am besten bespielen können oder die Kanäle, die Sie gerne mal kennenlernen möchten. Vielen Dank für die lebhafte Diskussion und ich freue mich auf den zweiten Teil am Samstag und für die nächsten Jahre im Abgeordnetenhaus uns allen eine gute Regierung. Danke.
Dann bleibt mir noch ein allerletztes Schlusswort, auch von mir meinen herzlichen Dank an das Podium, an das Publikum. Und das Schlusswort ist sehr kurz. Der Imbiss ein Stockwerk höher ist eröffnet. Wurst und Schinken und ordentlich was zu trinken.